Die Zeit vergeht schnell, wir sind schon fast am Ende und wir haben am Schluss eigentlich vielleicht das gefährlichste Thema über diese gesamte Endzeit. Ich muss noch etwas sagen zu den Manuskripten. Das Manuskript für heute, da habe ich nur die allgemeinen Dinge abgehandelt. Also das, was ich jetzt am Anfang sage, steht nicht auf dem Manuskript, das ist einfach das Spezifische. Ich entscheide oft erst kurz vorher, genau in welche Richtung das geht, je nachdem, wie man sich innerlich gedrängt fühlt. Also hier sind die allgemeinen Abläufe, aber ich möchte spezifisch zuerst ein paar Dinge zeigen. Und zwar, ich hoffe nicht, dass jemand schockiert ist, aber ich sage es jetzt einmal ungeschützt, der Großteil von dem, was man in die Gemeinde sagt, was Verführung ist, ist gar keine Verführung. Und zwar, es war hier in der Schweiz, bei der Konferenz, denke ich. Ich habe das erste Mal hier öffentlich geäußert und es war eine Konferenz, um Verführung abzuwehren. Und ich hatte dann den Eindruck, dass der Leiter der Konferenz mich in den nächsten 2 Minuten am Kragen packt und runterzieht vom Rednerpult. Ich habe dann meine Brüder nachher gefragt, hattet ihr auch den Eindruck? Sie haben gesagt, viel hat nicht gefehlt. Und zwar, das ist einfach so, darf ich mal ganz ehrlich sein, Verführung ist etwas, wo ich nicht merke. Sonst wäre es keine Verführung. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, der Katholizismus ist eine Verführung, dann kann ich nur lächeln. Der Katholizismus mit seinem Mariakult, mit seinen falschen Lehren über Heilige, mit seinem lästerlichen Messopfer, alle diese Dinge, ist keine Verführung. Ein normaler Gläubiger, der guckt da einmal hin und zu, Charismatik, wenn die Leute rückwärts umstürzen, dann in die Trance fallen und wenn das Wort Gottes keine Rolle spielt, ist keine Verführung. Das sind Dinge, die für jeden normalen Gläubiger offensichtlich sind. Aber das, was wir nicht merken, das ist die Verführung. Da werden wir betrogen und merken das nicht. Und das ist die Gefährlichkeit der Verführung. Und wenn jetzt unser Thema heißt, wie kann ich die Endzeit Verführung überleben, dann kann es ja nur darum gehen, wie bekomme ich einen Schlüssel, dass ich es merke. Das heißt, dass man mich nicht verführen kann, dass ich durchblicke und es abwehren kann. Und wenn wir mal Matthäus 24 uns ansehen, beginnt mit Vers 4, was der Herr Jesus sagt. Er sagt hier, habt Acht, dass euch niemand verführt. Wisst ihr, das ist die Hauptaussage über Endzeit. Wir haben ja gesehen, wir haben viele Endzeitzeichen, ich habe sie vom Manuskript nochmal aufgelistet. Wir haben einmal die Gesetzlosigkeit, wir haben das, was um Israel läuft, wir haben einen Weltstaat, der sich laut Offenbarung 13 langsam konstituiert. Wir haben aber auch Tendenzen zur Welteinheitsreligion, das ist alles da. Aber der Jesus sagt, das Hauptproblem ist, passt auf, seht zu, man kann das auch so übersetzen, dass euch niemand verführt. Und er sagt klipp und klar in Vers 5, es werden viele verführt werden. Das heißt, die Verführung betrifft die Masse. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ein nicht Wiedergeborener, der ist schon vom Grundsatz her verführt, vom Teufel. Was der Herr Jesus hier sagt, das sagt er zu seinen Jüngern. Das heißt, wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, dann sagt die Bibel, dass ganz viele wiedergeborene Gläubige der Endzeit verführt werden, betrogen werden. Das heißt, wir haben hier, und jetzt kommt etwas, das muss man sich gewöhnen, wir haben 3 Ebenen der Verführung. Wir haben einmal eine Verführung, die sich in der Gemeinde abspielt. Dann haben wir eine Verführung, die ist im Grenzbereich der Gemeinde. Und wir haben eine Verführung, die außerhalb der Gemeinde, von der Welt hereingetragen wird. Und die 3 Ebenen müssen wir uns heute Morgen ansehen. Und darf ich euch etwas ehrlich sagen? Dieser Vers, meistens kriege ich Ärger, wenn ich das Wort sage, ob ich es ehrlich sagen soll. Dann frage die Leute, bist du sonst nicht ehrlich? Dann sage ich doch, es ist nur ein Floskel. Und zwar in Klagelieder 3, 21 ist eigentlich der Schlüssel, da steht, dies will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir es nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Es ist nur die Gnade Jesu Christi, nur seine Barmherzigkeit, dass wir von dieser Verführung, die ja gewaltig ist, wir werden es gleich sehen, dass wir von der noch nicht erfasst wurden. Von der müssen wir dem Herr Jesus dankbar sein, dass er uns bis zur Stunde bewahrt hat. Aber jetzt muss man ja sagen, wie sieht diese Verführung aus? In 2. Korinther 11, Vers 3, und hier kommt jetzt die Naivität der Gläubigen leider ins Spiel, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass die Hauptschiene der Verführung, dass das innerhalb der Gemeinde geschieht. Die Bibel sagt hier, und Paulus beginnt schon in Vers 2, wo er sagt, er will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung oder Einstellung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegen Christus. Jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Wir müssen einfach lernen, ohne Theologie, ohne Philosophie, ohne eigene Vorstellungen, die Aussage der Schrift kindlich einfach zu erfassen. Und da Jesus sagt, die Verführung ist das Hauptproblem der Endzeit, es wird in der Masse geschehen, in der Gemeinde, und die Bibel sagt hier, was der Teufel bezweckt. Ganz einfach. Es geht wieder um das, was unser Thema die ganze Zeit schon beeinflusst hat, und der rote Faden ist durch das Thema durch. Es geht um die Einfalt gegenüber dem Herr Jesus, unsere Stellung zu ihm. Die ganze Verführung vom Teufel hat nur ein Ziel, mich vom Herr Jesus abzudrängen. Auch die Gesetzlosigkeit, haben wir ja gesehen, bewirkt, dass die Liebe erkaltet. Das alles macht der Teufel nur, um mich vom Herr Jesus wegzubringen. Der Kampf geht nur um meine persönliche, um deine persönlich private Stellung dem Herr Jesus gegenüber. Und er sagt, es geht um die Einfalt. In Sprüche wird Einfalt teilweise auch negativ beurteilt. Aber biblisch gesehen, im Neuen Testament, ist Einfalt eigentlich eine Herzensstellung, die ganz einfach alles glaubt, was der Jesus sagt, und dann kindlich, wie ein Kind dem Vater vertraut, einfach hingeht, das glaubt und tut. Haben wir ja gestern gesehen, das ist der Schutz. Und jetzt sagt er, es werden praktisch ein falscher Jesus verkündigt. In der Gemeinde Jesu. Er sagt, es wird ein anderer Geist wirken in der Gemeinde Jesu. Es wird ein anderes Evangelium gepredigt in der Gemeinde Jesu. Es werden falsche Lehrer auftreten, falsche Leute mit falschen Berufungen. Alles in der Gemeinde, nicht in der Welt. Wenn man 2. Petrus 2 nimmt, dann haben wir einen weiteren Punkt. Und zwar muss es einfach wie ein Puzzle zusammensetzen. Hier sagt die Bibel, aber es gab auch falsche Propheten unter dem Volk. Jetzt müsst ihr gucken, was hier steht. Jetzt würden wir erwarten, so gibt es falsche Propheten unter euch. Das sagt aber die Bibel nicht, sondern sie sagt, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Sekten einführen. Das heißt zu Deutsch, 1. Korinther 13 zeigt ja, dass 4 Gnadegaben nach der Fertigstellung des Wortes Gottes von Gott zurückgezogen wurden. Die direkte Weissagung, so spricht der Herr, das Zungenreden, die Auslegung des Zungenreden und die direkte Offenbarung, die brauchen wir nicht mehr, wenn wir das Wort Gottes haben. Aber die Bibel sagt, jetzt nachdem das Wort Gottes perfekt ist, geht die Gefahr eigentlich für den Gläubigen von der Verdrehung des Wortes Gottes aus. Also es geht immer um die Person Jesu, immer um sein Wort. 2. Timotheus 3, da wird auch einiges erklärt. Das ist ja, ich hoffe, ihr wisst es, 2. Timotheus 3 ist ein Testament. Das ist das persönlich-private, geistliche Testament des Apostels Paulus an seinen Lieblingssohn, an den Timotheus. Das ist praktisch das Testament des Paulus. Da siehst du, was ein Mensch vor seinem Tod, er ist kurz danach Märtyrer geworden, er wurde ja laut der Überlieferung an der Straße nach Ostia, also Richtung Rom, wurde er geköpft. Und kurz bevor er stirbt, er wusste das ja, geht er hin und schreibt ein Testament. Er schreibt dem Timotheus praktisch, was ist jetzt noch wichtig? Von daher ist der 2. Timotheusbrief, vor allem das 4. Kapitel, von entscheidender Bedeutung. Aber schon in 3 ist es wichtig. Er beginnt ja in 3, indem er sagt, da sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, jetzt sind wir wieder bei dem Endzeit, schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht im Griechischen Kairos, also Zeitpunkte. Das ist nicht dauernd, sondern das kommt punktuell. Und da steht ein ganz schreckliches Wort. Dieses Wort Schlimme ist das Wort, das Und man muss sich das mal wirklich vergegenwärtigen, was das bedeutet, das im Matthäus-Evangelium für die besessenen Gardarener, für den besessenen Gardarener verwendet wird. Also er sagt praktisch, es werden schlimme Zeiten eintreten, dass man wirklich glaubt, die Leute sind besessen. Also Okkultismus wird hier das Problem sein. Die Menschen werden sich selbst lieben. Da steht Phileo. Seelisch sich dran klammern. Wisst ihr, wenn ich sehe, dass Leute, die vielleicht einmal vor 20, 30 Jahren sich abgesondert haben von falscher Lehre, von falschen Dingen, dass die heute plötzlich hingehen und wieder sich denen Gruppe nähert und dann eine ganz einfache Aussage macht, da ist es schön. Entschuldigung, muss der Gemeinde schön sein? Das ist hier, genau. Du liebst etwas, du klammerst dich seelisch dran. Und das sagt die Bibel, das wird brutal sein, genauso geldgierig. Ich war schon bei Konferenzen, da haben wir das Geld mit Eimern eingesammelt. Entschuldigung. Eigentlich muss ich einen Zettel reinschreiben und draufschreiben. Also ich habe immer den Wahlspruch, wenn Gott einen Auftrag gibt, zahlt er auch, da will ich nicht betteln. Und eigentlich müsste ich einen Zettel reinschreiben, wenn ihr von Gott beauftragt seid, braucht ihr keine Eimer mehr, weil Gott wird es so regeln. Das ist meine Erfahrung über 33 Jahre Arbeit in der Gemeinde. In dem Moment, wie Gott einen Auftrag gibt, läuft das Geld auch. Wenn kein Auftrag da ist, dann läuft auch das Geld nicht und dann muss man betteln. Also das ist schlimm. Sie werden prahlerisch, überheblich sein, ungehorsam, unversöhnlich, verleumderisch, lieblos. Kommt eine ganze Palette, was die Endzeit bewirkt. Aber das Zentrale ist, dass die Menschen sich selber in den Mittelpunkt stellen. Alle diese Aussage dreht sich darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht mehr Gott. Das ist die Hauptverführung. Also in der Gemeinde Jesu werden die Leute zum Beispiel nicht sagen, du brauchst da Jesus nicht. Sie werden weiterhin formal Evangelium, verbal weitergeben in der Gemeinde. Aber der zentrale Punkt, das Zentrum ist nicht mehr der Jesus, sondern der Mensch. Guckt her, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Als die Gemeinde Wachstumsbewegung kam, haben die das Verrückteste gemacht. Sie haben das Gleiche gemacht, was die Deutschen gemacht haben nach dem Krieg. Nach dem Krieg ist in Deutschland etwas passiert, da war ja Hungersnot, die Leute sind verarmt, haben kaum was zu essen gehabt. Dann hat der deutsche Staat etwas getan, er hat eine Person erfunden. Und die Person hieß Otto Normalverbraucher. Also der deutsche Staat hat festgelegt, was darf ein normaler Mensch essen? Was braucht ein normaler Mensch an Lebensmittel, an Reinigungsmitteln? Und hat genau festgelegt, so ist der Otto Normalverbraucher. Und jetzt ist die Gemeindewachstumsbewegung hingegangen und hat einen Otto-Normalverbraucher für die Gemeinde geschaffen. Sie nannte ihn auf Englisch Unchurched Harry. Also sie hat gesagt, das ist der Harry, der letztendlich nicht zur Kirche geht. Dann haben sie gesagt, was muss ich tun, dass der kommt? Also was muss ich machen, dass der kommt? Das ist hier, 2. Timotheus 3. Jetzt haben sie ihre ganze Gemeindearbeit von der Abläufe vor allem her, so gestaltet, dass sie gesagt haben, wir wollen die Zielgruppe. Die Zielgruppe soll ein gehobenes Niveau haben, intellektuell, soll eine gewisse Bildung haben, soll Geld haben, weil wir brauchen ja Spenden. Dann soll er für schöne Dinge, für Event anfällig sein. Und dann haben sie ihr Programm so geschneidert, also maßgeschneidert, dass die Leute kamen. Biblisch nennt man das geistliche Hurerei, sonst gar nichts. Ich biete mich an. Wisst ihr, und das ist ein zentraler Punkt in der Gemeinde. Und dann kommt 2. Timotheus 4, 3 und das ist ein Zentrum. Denn es wird eine Zeit kommen, da steht wieder Kairos, also punktuell. Das kommt nicht dauernd, das sind einzelne Schübe. Da werden sie die gesunde Lehre, und da steht interessanterweise im griechischen Wort, das heißt bei uns Hygiene. Also sie werden die gesunde, die hygienische Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden, also den Märchen, zuwenden. Das, was ich jetzt sage, wird mir Prügel einbringen. Aber ich habe inzwischen keine Hemmungen mehr, das ganz offen zu sagen. Ich möchte euch zwei Bereiche zeigen, wo die Gemeinde Jesu, eigentlich sind es drei, systematisch verführt wird. Vielleicht müssen wir noch Apostelgeschichte 20:29 vorab lesen, dass nochmals deutlich wird, was auch der Herr Jesus uns hier schon gezeigt hat. Da sagt Paulus, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied, 2. Timotheusbrief, räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Die sind nicht außerhalb der Gemeinde, die stecken mitten drin. Das heißt, es sind unter Umständen Wiedergeborene oder falsche Gläubige. Beides ist möglich. Die die Herde nicht schonen, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht. Ich bin jetzt 43 Jahre gläubig. Als ich zum Glauben kam, kam der Dr. Ulrich Senn, kennt ihr den? Dr. Senn, Ulrich Senn, war hier in der Schweiz tätig, ein Arzt. Er hat das berühmte Büchlein geschrieben gegen autogenes Training und gegen diese Dinge. Er ist einmal bei mir gestanden und dann hat er fast geweint. Und dann sagt er, ich bin so traurig. Und dann sage ich, warum? Dann sagt er zu mir, weil ich der einzige Calvinist bin im ganzen deutschsprachigen Raum. Heute ist gerade umgekehrt. Und jetzt sage ich es mal ganz offen. Ich sage nicht, dass es keine Brüder sind. Ich sage nicht, dass es nicht Wiedergeborene sind. Aber der Calvinismus ist eine der schlimmsten Irrlehre, die es gibt. Es ist eine Verunehrung der Person Jesu Christi und eine Verunehrung Gottes. Ich habe Calvin in seiner Institution, so ein dicker Band, ihr müsst nur Seite 647 aufschlagen und dann lesen. Braucht es aber nicht kaufen, schade fürs Geld. Calvin sagt praktisch, und das hat er nicht selber erfunden, sondern das kam von Augustinus, der hat es erfunden. Er sagt praktisch, dass Gott vor grundlegender Welt entschieden hat, welcher Mensch, wenn er später geboren wird, in den Himmel kommt und in die Hölle. Er hat praktisch gesagt, wenn du zu den Erwählten gehörst, dann ist es völlig egal, was passiert. Gott wird dich praktisch zwangsbekehren. Du wirst eine Bekehrung erleben. Und die hast nicht du ausgelöst, sondern er hat dich praktisch, selbst wenn du nicht willst, zwangsbekehrt. Das nächste, was er sagt, und alle, die nicht erwählt sind, die werden in die Hölle fahren. Das heißt, Gott schafft Menschen, die nie gelebt haben und bestimmt schon vor grundlegender Welt. Du Mensch, der du nichts getan hast bis zu diesem Zeitpunkt, ich erwähle dich, dass du in die Hölle fährst und dort gequält wirst ohne Ende. Ich verstehe es nicht, wie ein Mensch, der eine Bibel hat, auf sowas kommen kann. In der Bibel steht, 2. Timotheus 1, Entschuldigung, ja, überhaupt Timotheusbrief als Ganzes, steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die eine Bibelstelle reicht schon, um den Calvinismus vollständig zu zerstören. Nächster Punkt, Apostelgeschichte 17,30. Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, und die Bibel sagt, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab in Johannes 3,16. Sie sagt nicht, er hat die Auserwählte nur geliebt. Sie sagt, er hat die ganze Welt geliebt und er will jeden Mensch retten. Der Jesus ist gekommen, um jeden zu retten. Es gibt keinen Mensch, den er nicht retten kann oder retten will. Dass ich nicht alle retten lassen, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich kann nicht sagen von vornherein, und wenn dieser ganze Calvinismus, der wie ein Lauffeuer inzwischen über die ganze europäische Landschaft, auch Amerika gekommen ist, das ist inzwischen überall vorherrschend, und wenn ich mit den Leuten rede und sie frage, habt ihr Calvin gelesen, habt ihr Institutio ab 647 gelesen, dann sagen sie, ja weißt du, das sind die extremen Kreise. Wir sind ja nur Leute, die glauben an die einfache Prädestination. Dann musst du sie fragen, willst du mich für dumm verkaufen? Wenn die einfache Prädestination stimmt, dass Gott Leute zum Himmel erwählt hat, was ist dann mit denen, die er nicht erwählt hat? Entschuldigung, eine einfache Prädestination ist immer auch automatisch eine doppelte. Da brauchen wir gar nicht reden. Einfache und doppelte ist das Gleiche. Wir sind erwählt in Christus, laut Epheser 1. Wir sind in Christus erwählt. Wenn ein Mensch sich rufen lässt, so wie Gott sagt, dass er Mensch gebietet, Buße zu tun, er tut Buße und gibt dem Heiligen Geist nach, wenn der Herr Jesus in seinem Herzen arbeitet und er bekehrt sich, dann wird er praktisch in die Erwählte eingereiht, dann zieht die Erwählung für ihn. Aber es ist ausgeschlossen, dass ein Mensch letztendlich vor Gott her zur Verdammnis letztendlich bestimmt ist. Wäre das ein Gott der Liebe, wäre das ein Gott der Gerechtigkeit? Entschuldigung, das ist kein Gott der Liebe, das ist ein Monster. Und die Calvinisten verkündigen einen Monstergott. Ich habe Freunde, die sind Calvinisten, ich sag's trotzdem. Ich spreche denen den Glauben nicht ab, aber ich sage, ihr habt eine furchtbare Lehre. Und das ist eine dieser Verführungen. Und der Calvinismus ist auch schuld, dass man zum Beispiel die Rolle Israels vollkommen negiert hat und gesagt hat, Israel spielt keine Rolle mehr. Ich komme nur vom Calvinismus. Da müssen wir kirchgeschichtlich das studieren. Genauso, der Calvinismus sagt ja, das ist eine verrückte Lehre, sie haben ja keine Heilsgewissheit. Sie sagen ja, dass du wirklich ein Erwählter bist, das musst du praktisch erst in deinem Leben erkennen. Und sie sagen dann klipp und klar, von daher war der Calvinismus für die Industrialisierung wunderbar. Sie sagen, wenn du geschäftlich erfolgreich bist, bist du praktisch erwählt. Was sagt die Bibel? Jetzt kommen wir wieder zu dem, das Wort Gottes gegen Menschenmeinung. Und die Verführung kommt immer durch Menschenmeinung. Die Bibel sagt, Gott hat das erwählt, was nichts ist vor der Welt. Nächster Schlag, wo der Calvinismus zusammenbricht. Wenn ich Erfolg habe im Beruf und alles, das ist wunderbar, oder wenn Gott mir Gnade gibt, aber ich habe im Reich Gottes auch Leute, die gerade zu überleben haben, die keinen Erfolg haben. Und für die ist er genauso gekommen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wisst ihr, das sind so Linien, wo man gar nicht drauf kommt, dass das Verführung ist. Da stellt Leute hin im Brustton der Überzeugung, sagt, ich bin Calvinist. Ich frage sie dann, oder ich muss sie fragen, weißt du, was das heißt? Die wissen nicht, was das heißt, wird nur nachgeplappert. Das sind diese feinen Verführungsschienen. Die nächste Verführungsschiene, und zwar, ich habe dir jetzt schon gemerkt, wie das aufblitzt, und 1. Johannes 4,1 sagt, es wird ein falscher Geist, du musst den Geist prüfen. Ja, wie soll ich den prüfen? Soll ich mal so sagen, wenn es mir eine Gänsehaut über den Rücken jagt, da ist der Heilige Geist. Wenn kein Gänsehaut kommt, ist nicht der Heilige Geist. Wie prüfe ich das? Ich habe da nur ein Kriterium und das ist das Wort Gottes. Ich habe nur ein Kriterium, das Wort Gottes. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das, was ich vorher gelesen habe, 2. Korinther 11. Calvinismus ist ein falsches Evangelium. Es wird aber auch ein falscher Jesus verkündigt. Zum Beispiel in der Charismatik, wo die Bibel sagt, im vollkommenen Opfer Jesu ist die Krankenheilung enthalten. Hört sich doch gut an. Man liest Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheiten. Stimmt es nicht? Nein. Wisst ihr, warum nicht? Die Stelle ist, steht der Bibel glasklar, Matthäus 8, Vers 17. Da sagt die Bibel, mit dem irdischen Heilungsdienst Jesu praktisch ist Jesaja 53, Vers 4 erfüllt. Und jetzt kann ich mich nicht mehr auf Jesaja 53 berufen, sondern muss in den Apostelbriefen nachgucken, unter welchen Bedingungen und wie heilt der Herr Jesus. Ich habe schon Wunder erlebt, auch bei uns in der Gemeinde, wo Leute geheilt wurden. Aber ich habe genauso erlebt, wo andere Leute gestorben sind an ihren Krankheiten. Das heißt, biblisch ist laut Neuem Testament, dass Gott heilt, wenn er will. Aber ich kann mich nicht mehr darauf berufen. Das ist dann ein anderer Jesus, wo man sagt, er heilt jeden. Dann haben die Leute mit den Rollstühlen reingefahren und wenn sie nicht aufgestanden sind und Gott sie geheilt hat, haben wir gesagt, du glaubst nicht richtig. Wisst ihr, das ist der falsche Jesus. Man ihm Sachen unterstellt, was er gar nicht tut. Jeder Mensch kann problemlos die Vergebung der Sünder, die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch zu nehmen. Das ist vollständig erfüllt. Und das ist für das ganze Neue Testament, für jeden Menschen zur Verfügung, aber nicht die Kranke heilen. Falscher Jesus, falsche Evangelium. Und was natürlich jetzt noch, ich sage es mal vorsichtig, ja, vielleicht schon dramatisch ist, Vers 17 von Römer 16. Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Und jetzt redet die Bibel im Folgevers über Gehorsam. Wisst ihr, soll ich euch ehrlich sagen, welches die Liebste sind, die liebsten menschlichen Menschen, die so nett sind und so freundlich und so toll sind, wie niemand anders. Wisst ihr, wer das ist? Zeuge Jehovas. Das sind Humanisten. Ich habe viele Kunden gehabt im Geschäft, ich hatte Zeuge Jehovas, ich hatte Kollegen, die Zeuge Jehovas sind. Die sind menschlich viel netter oft wie die Gläubigen. Die sind nett, die sind freundlich, wisst ihr. Die Bibel sagt, du lockst die Leute mit schönen Reden. Du bist nett, lieb, freundlich. Wisst ihr, ist doch völlig egal, ob ein Mensch nett, lieb, freundlich ist. Mein ganzes Problem ist, wie stehe ich zu meinem Jesus? Die Menschen sind zweitrangig. Und dann natürlich wenn man das alles sieht, dann kommt ja jetzt die Frage, wie kannst du behaupten, der Calvinismus ist eine falsche Lehre? Aufgrund der Bibel. Wie kannst du behaupten, dass der Jesus nicht jeden Kranken heilt? Aufgrund der Bibel. Wie kannst du sagen, was Jesus wirklich tut? Wie kannst du sagen, wie das Evangelium wirklich aussieht? Aufgrund der Bibel. Und von daher geht der Kampf um die Verführung in der Endzeit, um zu überleben, ums Wort Gottes. Hat schon Spurgeon gesagt. Er sagte, der Kampf in der Endzeit wird nur über das Wort Gottes geschehen. Nur so kannst du die Geister unterscheiden. Wisst ihr, die Verführungen, die von der Welt kommen, und das sind jetzt die an der Tangente, das ist der zweite Bereich, uns beeinflussen, aber in Wirklichkeit kommen sie von der Welt. Das sind zum Beispiel die, dass Managementmethode in die Gemeinde Jesu eindringt. Ich sage es mal ungeschützt. Ich hatte einen amerikanischen Prediger, er hat eine Frau aus Albstadt geheiratet, ist dann nach Deutschland gekommen, um Gemeinde zu gründen. Er hieß James, er ist inzwischen schon beim Herrn. Und eines Tages hat er gesehen, dass ich in Albstadt nicht so viele Brüder habe, die predigen. Dann sagt er zu mir, schick sie mir, ich bring's ihnen bei. Managementmethode der Welt. Ich muss nur für Bibelschule gehen, ich brauche einen Doktortitel der Theologie, dann bin ich berechtigt, vorne hinzustehen und zu predigen. Wenn zu mir jemand kommt, der 7 Doktortitel hat und 2 Professorentitel der Theologie, perfekt Griechisch, Hebräisch kann und einer der interessantesten Menschen ist von Intelligenz her, die es gibt, dann kann es sein, dass ich den nicht predigen lasse und setze ihn in die letzte Reihe und sage, hör zu. Wisst ihr warum? Wenn Gott nicht anzeigt, dass er Berufung hat. Es kommt zu mir jemand, der gerade noch mit Mühe und Not der deutschen Sprache mächtig ist und hat vor Gott eine Berufung, den lasse ich vorne predigen und der Professor muss zuhören. Steht hier. Im Reich Gottes gelten andere Regeln. Nicht das Management dieser Welt. Das ist dann die Verführung, wo die Welt uns im Grenzbereich, im Mittelbereich, plötzlich ihre Regeln aufoktroyiert. Und das ist genauso eine Verführung. Das sind Dinge, wo die Leute es nicht erkennen. Wisst ihr? Und im Endeffekt ist eigentlich das einzige Mittel, das zu überleben, diese Verführungen, sie abzuwehren, das Wort Gottes. Was muss dann der Teufel tun, um mir das madig zu machen, um hier dagegen zu schießen? Er muss das Wort Gottes angreifen. Wisst ihr, zur Zeit Roms haben wir das ganz einfach gemacht. Man hat die Bibelmanuskripte verbrannt. Man hat einfach die Bibel verbrannt. In der Neuzeit machen wir es anders. Ich möchte euch etwas aufzeigen, auch da kriege ich immer Prügel, aber ich sage es mal ganz ehrlich, weil der Herr Jesus etwas sagt in den Sendschreiben und wenn hier steht, wie überlebe ich das, dann muss ich ganz nüchtern sagen, ich überlebe nur, wenn meine Stellung zum Herr Jesus, wenn mein Verständnis vom Evangelium richtig ist, also wenn da alles stimmt und wenn Offenbarung 3, Vers 8 und Vers 10 geschieht. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt praktisch als Verheißung, wenn du das Wort Gottes bewahrst, bewahrt dich der Herr. Aus dem Grund greift der Teufel das Wort Gottes an. Wisst ihr, und im Lukas-Evangelium zum Beispiel steht, ein Teil der Verführung ist, dass sie sagen, jetzt ist die Zeit. Also ich bin jetzt schon drauf und dran, dass ich viele Prügel kriege, aber wenn ich das jetzt noch lese, dann kriege ich nur noch Prügel. Aber es steht in der Bibel, das habe ich nicht ich gesagt, sondern Apostel Paulus. Ich lese euch 2. Thessalonicher 2, die erste Verse. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und seiner Vereinigung mit ihm. Das steht in der Rückung, oder? Wenn er wiederkommt, wir mit ihm vereinigt werden. Da steht im Griechischen Parousie, die Wiederkunft. Und da steht bei Vereinigung Episynagoge, wenn wir zu ihm hinaufversammelt werden. Das ist eine Drückung, da ist gar kein Zweifel. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus, nämlich den Drückung schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Das heißt, man verführt die Leute über die Lehre der Entrückung. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wenn man das nicht lehrt, verführt man die Leute. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe mich sehr viel mit der China-Inland-Mission beschäftigt. Hudson Taylor, Watch Me Knee. Ich war sogar mal der Meinung, ich hatte fast den Eindruck, will Gott, dass ich dort arbeite. Und es ist was passiert, als Watch Me Knee, der ja ganz stark von den Raven Brothers, also von einer strenger englischer exklusiver Brüderrichtung abhängig war, die haben die Leute natürlich beigebracht, bevor was passiert, wirst du entrückt. Also jetzt ist die Zeit reif und bevor das Schlimme kommt, also du musst nicht denken, da kommt Verführung oder der Antichrist, sondern du wirst entrückt, bevor es passiert. Das haben die denen beigebracht, die haben die alle geglaubt. War Verführung. Dann ist folgendes geschehen, es kam nicht der Herr Jesus, sondern Mao Zedong. Mao Zedong, Stalin und Hitler sind die drei größten Massenmörder dieser Erde. Man redet oft nur von Hitler, aber man vergisst, dass Stalin 60 Millionen umgebracht hat und der Mao Zedong wohl auch. Große Marsch. Und dann kam der Mao Zedong. Und dann ist was passiert, was uns leider diese Brüder alle nicht schreiben. Dass ein ganz großer Teil, weil die glauben ja alle, dass man nicht abfallen kann, dass ein ganz großer Teil dieser Leute abgefallen ist. Das ist Fakt. Watch Me Knee hat das wohl geahnt. Er hat Leute wie Witness Lee sogar weggeschickt aus China, hat ihn in den Westen geschickt. Oder zumindest raus aus China, der dann später im Westen gearbeitet hat. Wisst ihr, wenn ich den Leuten sage, es passiert dir nichts, bevor das Geringste überhaupt auf uns zukommt, wirst du entrückt, dann bin ich ein Verführer. Guckt mal her, geht doch jetzt nach Nordkorea, dort sitzen Gläubige wie wir, schon 10 Jahre im KZ, werden schlimmer gequält wie in den KZs der Nazis. Die werden bestialisch, teilweise ermordet, bestialisch gequält, gefoltert. Jetzt geht zu denen hin und sagt, du brauchst keine Angst haben, bevor dir das Geringste passiert, wirst du entrückt. Wisst ihr, wie halt Wohlstandsevangelium. Und die Bibel sagt klipp und klar, die Lehre, praktisch, dass die Entrückung geschieht, ohne dass vorher der Antichrist geoffenbart wird, sagt die Bibel, sag nicht ich, ist eine Verführung. Auf die Idee kommt man gar nicht, dass es eine Verführung sein könnte. Wie jetzt, ich könnte euch die Namen sagen von namhaften Brüdern, die würden zu mir sagen, Karl Hermann, du schmähst uns. Du bist selber ein Verführer, wenn du so etwas sagst. Aber ich wiederhole nur die Bibel. Ich lese bloß Bibeltext. Dann stimmt ja die Bibel nicht, wenn das nicht so ist. Sie haben einen ganz, ganz einfachen Trick erfunden. Sie haben gesagt, die Stelle bezieht sich auf die zweite Wiederkunft Jesu, nicht auf die erste. Aber in der zweiten Wiederkunft gibt es keine Episynagoge, kein Hinaufversammeln. Von daher ist eindeutig, es ist die Entrückung. Wie kann ich das abwehren? Durchs Wort Gottes. Nur durch die Bibel. Alles kann ich nur durch die Bibel abwehren. Das ist aber falsches Evangelium. Wenn ich das Wort Gottes bewahren will, dann muss ich dem Wort Gottes glauben. Dann muss ich das Wort Gottes lesen. Dann muss ich glauben, was Gott über das Wort sagt. Er sagt im Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Dann muss ich glauben, was im 2. Timotheus steht, dass Gott, 3, 16 und 17, dass Gott das Wort selber, und da steht ein griechisches Wort, ganz interessant, Theopneustos. Theos heißt Gott, Pneus, kennen wir, der Reife. Gott hat es gehaucht, inspiriert. Das Wort Gottes ist inspiriert. Und das Wort Gottes ist die Summe der Wahrheit. Wisst ihr, jetzt kommen Leute zu uns, sind Wiedergeborene, kann ich denen nicht absprechen, die sagen plötzlich, der echte Urtext ist nicht festgestellt. Praktisch, man hat es erst später feststellen können. Und ich lese euch jetzt einmal ein paar Stellen, die ein Professor namens Nestle in Deutschland in Deutsch als Textkritik geschaffen hat. Vorher war es Westcourt und Hort, also Leute aus dem englischsprachigen Raum, die dann Amerika beeinflusst haben, England beeinflusst haben, also diese ganze angelsächsische Gebiete. Und die haben praktisch gesagt, wir haben noch Manuskripte, die sind besser. Jetzt pass mal auf, ohne Theologie. Jetzt bin ich nur einfältiger Gläubiger und glaube, was Gott sagt. Ich lese euch jetzt einmal ein paar Stellen. Ihr könnt selber prüfen an eurer Bibel, was hier passiert ist. Das ist eine ganz raffinierte Verführung innerhalb vom Innerverhältnis der Gemeinde. Also nochmal Calvinismus, falsche Lehre über Krankenheilung, falsche Lehre über Entrückung und dann falsche Lehre über das Wort Gottes. Johannes 6, 47. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Diese Texte von den Textkritikern lassen bei dieser Stelle das an mich weg. In der Bibel steht nur, wer glaubt. Das ist die Elberfelder, das ist die Menge, das sind die neue Luther-Übersetzungen, das ist die Zürcher Übersetzung, das ist Hoffnung für alle, das ist die gute Nachricht, das ist die Basisbibel. Wisst ihr, das ist 90% aller Bibel hat einen falschen Urtext. Die haben einen Text, wo die Stelle weggelassen. Also das muss ich nur noch glauben. Die sagen nicht wie. Ich lese euch die nächste Stelle. 1. Korinther 15, Vers 47. Vielleicht geht dann ein Licht auf. Warum nicht mal Theologie, wo es gesunder Menschenverstand. Der erste Mensch ist irdisch, also von der Erde. Der zweite Mensch, also der Wiedergeborene, ist der Herr aus dem Himmel. Also ich werde ja bei der Wiedergeburt in den Herr Jesus hineingefügt, in sein Leib. Drum bin ich in Christus. Der zweite Mensch ist eigentlich der Herr und sein Leib. Da lasset sie der Herr weg. Also nochmal. Alle diese Bibel, auch Elberfelder, alle diese Bibel haben, wer an mich glaubt, weggelassen, da steht nur, wer glaubt. Hier steht, der zweite Mensch ist vom Himmel. Da ist der Herr weggelassen. Merkt ihr etwas? Zweimal wird die Stellung zum Herr Jesus einfach weggenommen, durch Textkritik. Nächste Stelle, Galater 4, Vers 7. Ganz einfache Sache. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Da lasse die alle durch Christus weg. Also wieder wird die Person Jesu weggenommen. Kolosser 1, 14. Das sind einfache Dinge. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Da ist in allen diesen Bibeln weggelassen durch sein Blut. Macht das was? Person Jesu weggelassen, das Blut Jesu weggelassen. Hebräer 1, 3 steht, der die Erlösung durch sich selbst geschaffen hat, der wird durch sich selbst weggelassen. Wieder die Person Jesu. Lukas 9, 55. Die Stelle hat mich am meisten geärgert. Ihr kennt sie alle. Als die Jünger sagen, es soll Feuer vom Himmel fallen, wie bei Elia und die Leute vernichten, sagt der Herr Jesus, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Wird alles weggelassen. In der Bibel steht, praktisch, und er verwarnte sie ernstlich und sie zogen in ein anderes Dorf. Ist alles weggelassen. Steht in der Bibel alles nicht drin. Sind insgesamt 705 Stellen. Ich habe mal eine Liste gemacht, wo ich 300 gesucht habe. Wisst ihr, da wird das Wort Gottes angegriffen und jetzt kommen die Leute und sagen, Karl Hermann, du bist ein verbohrter, alter, konservativer Mensch. Du bist gegen die Wissenschaft. Bin ich nicht. Aber ich bin Gott dankbar. Ich kenne mein IQ nicht, das ist ja egal. Aber ich weiß, ich habe 43 Jahre auf der Bank gearbeitet und von daher habe ich einen gewissen gesunden Menschenverstand. Glaubt ihr im Ernst, dass Gott durch die Reformation der Menschheit diese große Gnade erweist, ihnen die Bibel in gedruckter Form zu geben und dass er ihnen dann einen falschen Urtext gibt? Er gibt ihnen eine Bibel mit einem falschen Urtext und dann lässt er sie 400 Jahre braten. Das heißt, die ganze Erweckung, der Pietismus, alle Aufbrüche, auch die Erweckungsbewegungen, auch Moody, die hatten alle falsche Bibel. Moody hat der King James gehabt mit dem richtigen Urtext, mit Schlachter. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich kann das nicht glauben. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, Gott ist ernst zu nehmen. Gott will alle Menschen retten. Der Jesus hat eine völlige Erlösung geschaffen. Gott gibt uns sein Wort und sagt, das musst du bewahren. Dann hättet ja die zur Reformationszeit das Wort gar nicht bewahren können, weil die hättet ja einen falschen Urtext gehabt. Die hättet ja praktisch einen Textus Receptus gehabt. Also den Text, den die Schlachter hat, den der Robert Janssen hat, den die Luther bis jetzt hatte, die neue Lutherbibel, die hattet ja alle Textus Receptus, wo das alles drin ist. Aber wenn ihr jetzt eine andere Bibel nehmt, ihr könnt hingehen, ich habe das schon gemacht beim Seminar, da saßen Leute dran mit anderen Übersetzungen, ein Mann, der war völlig aufgelöst, der hat dann geschrien, ich habe Elberfelder, da fällt alles rein. Ist okay. Was wird gesagt? Elberfelder ist genau die Bibel. Entschuldigung. Die ist in manchen Punkten genau. Man kann sie auch benutzen zum Zuziehen. Aber es fehlen ganz viele Stellen. Hatte mal ein amerikanischer Prediger hat mal gepredigt, das hat mir sehr eingeläutet, gesagt, deine Bibel ist wie Schweizer Käse, sie hat viele Löcher. Guck, jetzt komme ich und sage, Brüder, ich spreche euch den Glauben nicht ab, wenn ihr das anders seht. Ich bin auch nicht euer Gegner wegen dem. Aber ich, der einfältige Karl Hormann, ich will einfach eine Bibel, wo alles drin ist. Steht, ich will keine Bibel, wo die entscheidende Stelle weglassen. Ist euch aufgefallen, wer an mich glaubt, der Herr Jesus angegriffen. Der neue Mensch ist der Herr vom Himmel, weggelassen, der Herr Jesus wird angegriffen. Die Erlösung durch sein Blut, wiederum der Herr Jesus und sein Blut angegriffen. Erbe Gottes durch Christus, wieder der Herr Jesus angegriffen. Philipper 4,13. Ich vermag alles in dem, der mich mächtig macht, komma Christus, wieder Christus weggelassen, wieder die Person. Jesus, da brauchst du doch nichts mehr denken, oder? Da ist doch alles klar. Das sind diese kleinen, feinen Verführungen innerhalb der Gemeinde, wo man gar nicht denkt, dass es Verführungen sind. Wissen, wenn ich jetzt hingehe mit jemandem, der sagt, wir wollen alle keine Angst haben, bevor es geringste, bevor uns was passiert, werden wir entrückt, dann schleiche ich ihm 2. Thessalonicher 2 auf und sage, du bist ein Verführer. Also, der geht mir an die Gurgel. Aber das ist doch die Masse der Evangelikale, schon ist klar. Die werden eingeseift. Die Masse der Evangelikale benutzt die falsche Bibel. Die werden eingeseift. Man kann auch mit so einer falschen Bibel zum Glauben kommen, man kann Gott dienen mit einer falschen Bibel. Aber da sind die zentrale Stelle weggelassen. Jetzt kann ich einen Christus produzieren mit diesen weggelassenen Stellen, der esoterisch ist. Ich kann ein Evangelium schaffen ohne Christus. Das geht. Wisst ihr, wenn ich jetzt die Verführung abwehren will, dann muss ich ja denen Punkte eine Bibel haben, wo alles drin ist und muss dann vom Bibeltext her alle diese falschen Lehrer einfach abwehren. Es ist natürlich so, ich sage es nochmal zum Calvinismus, es ist doch schön, wenn ich sagen kann, ich bin ein Erwählter und ihr andere seid alle Abfall. Ist das gut von Hochmut? Ja. Wenn ich aber sage, dass mich der Herr Jesus gerettet hat, ist reine Gnade. Von meinem Charakter her hätte ich das nicht verdient gehabt. Und aus dem Grund weiß ich, dass er den, der im Dreck sitzt und die größten Probleme hat und psychisch nicht in der Lage ist, überhaupt zu überleben, dass er jeden retten kann. Sein vollkommenes Opfer macht aus jedem, dem größten menschlichen Frack, einen stabilen Menschen. Das ist doch herrlich, das ist doch eine frohe Botschaft, das ist doch die Liebe Gottes. Oder dass ich zu den Leuten sage, guck her, du kannst erst mit der Entrückung rechnen, wenn die Offenbarung des Antichristen geschehen ist. Bis zu dem Zeitpunkt aber verspricht er dir, dass er dich entfliehen lässt, gemäß deiner Abwehrkraft, so wie du Stärke hast. Einmal steht in der Bibel, so wie deine Tage, so deine Kraft. Er wird dich, wenn du keine Kraft hast, wird er dich wegnehmen. Wenn du Kraft hast, die kommt von ihm, dann wirst du überwinden, dann musst du halt durchmachen. Aber alle diese Dinge weiß ich doch nur von der Bibel her. Wisst ihr, wenn ich das richtig predige, die Leute richtig sage, dann kommen sie zur Ruhe. Dann hast du auch keine Angst. Wieso? Ich habe keine Angst, was kommt. Warum? Weil ich glaube, was die Bibel sagt, weil ich weiß, ich habe die Wahrheit. Ich habe die Summe der Wahrheit. Und ich kann das alles abwehren. Wenn man mir aber die Person Jesu wegnimmt und wenn man mir das Wort Gottes wegnimmt, dann habe ich nichts mehr. Jetzt in der Übergangsphase, in der Tangente, da kommt dann das, was in 2. Korinther 6 ab 14 steht. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will er Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht von ihnen hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an, denn ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das ist jetzt nicht Gemeinde direkt, das ist auch nicht Welt mit ihrem Managertum, sondern das ist die Tangente. Wisst ihr, und da sagt die Bibel, du musst dich von jedem absondern, der nicht gläubig ist. Jetzt kannst du schon mal mit der Großkirche nicht mehr zusammenarbeiten, wo der Großteil sind ja Leute, die nicht wiedergeboren sind. Mit denen kannst du nicht zusammenarbeiten. Du kannst mit dem Katholizismus nicht zusammenarbeiten, der Belial als Lehrer hat. Wisst ihr, die Bibel sagt, Hebräer 10, 10 und 14, mit dem einmaligen, vollkommenen Opfer, wo sich der Jesus dann im Himmel gesetzt hat, hat Gott alles gegeben. Aber die Messe sagt, dass der Priester das Opfer unblutig nachvollzieht. Gotteslästerung. Und hier sagt Korinther, du darfst mit denen nicht zusammenarbeiten. Und die Verführung im Außenbereich beginnt nicht mit einer falschen Lehre über den Herrn Jesus, nicht mit einem falschen Bibeltext, nicht mit falschen Strukturen, auch gemeindemäßig, sondern die beginnt letztendlich, indem ich mich von den offensichtlichen Verführungen nicht mehr absondere. Mich hat mal eingeladen vor vielen Jahren, ich soll mich der Allianz anschließen. Dann habe ich den Mann, der ist wiedergeboren, das ist einer der besten Straßenmissionare gewesen in Albstadt, habe ich ihm gesagt, Wilfried, pass auf, ich kann nicht zur Allianz kommen, aus einem ganz einfachen Grund. In der Allianz sind die ungläubigen evangelischen Pfarrer dabei. In 2. Korinther 6 steht, ich darf mit denen nicht zusammenarbeiten. Also komme ich nicht. Dann sagt er, ja, aber er ist doch ein Mann des Friedens, der Pfarrer. Und er gesagt, aber er ist nicht bekehrt, das weißt du auch. Ja, aber er ist doch ein Mann des Friedens. Mutter, dieser große Missionar hat die Bibelstelle nicht mehr ernst genommen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, das möchte ich am Schluss einfach nochmal aufzeigen. 2. Petrus 3, Vers 2. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt sind. Das sind die ganzen Prophezeiungen des Alten Testamentes und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das sind die Apostelbriefe. Dann sagt die Bibel in Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel, das sind die Lehrbriefe. 1. Thessalonicher 4,10 wiederholt es Paulus nochmals, dass wir es ja nicht vergessen, und sagt, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn. Das heißt, die Lehrbriefe sind nicht Schriften der Apostel, sondern die Lehrbriefe sind das Diktat Jesu für die Apostel. Wir haben in den Lehrbriefen eine Auslegung des Restes der Schrift durch die Person Jesu. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn in den Lehrbriefen klar etwas gelehrt wird, dann ist es Apostellehre, dann haben wir es zu tun. Wenn aber etwas in den Lehrbriefen nicht gelehrt wird, das sagt Paulus in 1. Korinther 4, 6, dann darf ich nicht über das Geschriebene hinausgehen. Das heißt, man darf, muss nicht nur sich korrekt ans Wort Gottes halten, sondern muss auch das, was Bibel nicht sagt, einfach lassen. Ach, Karl Hermann, kommen Sie zu mir. Und dann wünschen Sie mir alles Mögliche. Und dann sage ich Ihnen, Boschen, nur nicht wünsche. Weil laut Bibel ist das schon alles erledigt. Wisst ihr, da kam ein Lehrer auf in den ganz frommen Kreisen, bedeck mich mit deinem Blut. Und haben die glaubt, das ist ein Schutz. Entschuldigung, die Bibel sagt das nicht, es gibt keine Bibelstelle. Da holt sich aus dem Alten Testament etwas, das ist aber keine Apostellehre. Das heißt, wenn die Apostellehre nicht etwas wieder aus der Evangelie, und das Evangelie sind die Großteile aufgegriffen, oder aus dem Alten Testament aufgreift, oder aus der Apostelgeschichte, dann ist für mich nicht verbindlich. Machen wir ein Beispiel. Fußwaschung. Die Amerikaner, mit denen ich Kontakt habe, die machen Fußwaschung beim Abendmahl. Und die tauchen da auch dreimal unter bei der Taufe und so Dinge. Und jetzt kommt die Frage, muss ich beim Abendmahl Fußwaschung machen? Man geht ganz einfach vor. Man geht ins Neue Testament rein, nimmt die Lehre der Apostel und sucht dort, ob es der Herr Jesus angeordnet hat für die Apostel. Er hat keine Fußwaschung angeordnet. Damit ist Johannes 13 ein Musterbeispiel, dass wir uns demütiger und anderen dienen sollen, aber es ist keine formelle Anweisung, formal eine Fußwaschung zu halten. Sonst würde es in den Lehrbriefen stehen. Wisst ihr, ich kann da jede Verführung abwehren. Es kommt zu mir jemand und sagt, du brauchst eine Geistestaufe. 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle, jeder Gläubige, in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich sage jedem Pfingstler, ich bin Geist getauft. Aber richtig, nicht wie du falsch. Ich sage jedem Sabbatist, niemand soll euch richten wegen dem Sabbat. Ich sage, ich brauche den Sabbat nicht halten. Sabbat ist erledigt, ist ein Zeichen für Israel. Steht im Hesekiel 20. Wisst ihr, ich kann in dem Moment, wie ich mich an die Lehrbriefe halt und mit der Brille der Lehrbriefe der Rest der Bibel lese. Ich brauche die ganze Bibel, das Alte Testament, alles, aber ich brauche die Brille, um es richtig zu verstehen. Wenn ich so vorgehe, kann ich jede Verführung, die mich in die Falle lockt, abwehren. Aber dazu muss ich natürlich etwas tun. Ich muss ein wirklich fleißiger Bibelleser sein und muss die Bibel so lesen, indem ich sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich muss die Ohren aufmachen. Und dann wird der Herr mir alle diese Dinge zeigen, die hier letztendlich eine Rolle spielen und wird mir letztendlich dann auch zeigen, wie ich abwehren kann. Aus dem Grund ist, ich sage es mal vorsichtig, im Neuen Testament, vom Testament des Paulus, 2. Timotheus 4, da steht, verkündige das Wort, das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde, da steht nicht, mach Pantomime, da steht nicht, mach Kaspertheater, darf ich es mal so sagen, mach Anspiele. Wisst ihr, ich bin schon in die Gemeinde gekommen und haben mir gesagt, ich muss nach einer halben Stunde aufhören zu predigen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich war da nur einmal in meinem Leben, ist logisch. Aus einem ganz einfachen Grund, hinterher haben die was ganz Wichtiges und wisst ihr, was das Wichtige war? Stehtische mit Kaffee. Ich sage, bin ich im falschen Film? Ich war in der falschen Gemeinde. Wisst ihr, und das ist ganz einfach so, ich muss mein Leben nach dem Wort Gottes ausrichten, ich muss meine Gemeindearbeit nach dem Wort Gottes ausrichten, und zwar nach der Lehre der Apostel, ich muss mich noch einmal Jesus ausrichten, sie sagt klipp und klar die Bibel als Ganzes, ich muss vom Angesicht Jesus stehen bleiben, er ist das Angesicht Gottes, ich muss sein Wort ernst nehmen, ich muss das Wort bewahren, dann bleibe ich bewahrt und dann werde ich die Verführung problemlos überleben. Wisst ihr, jetzt sind wir wieder so weit, wo die Leute dann sagen, das ist zu einfach. Du musst nur vom Angesicht Jesu stehen bleiben und nur tatsächlich das Wort Gottes bewahren und du musst, kannst alles kontrollieren von der Lehre der Apostel her, ob es gewollt ist oder nicht. Dann sagt die Bibel noch aus zwei oder drei Zeugen Mund. Das heißt, wenn Gott etwas verbindlich anordnet, hat es immer mindestens auch in der Lehrbriefe eine zweimalige direkte Anweisung. Wenn ich die paar kleine Dinge beachte, dann werde ich die Verführung überleben. Man kann dich nicht verführen, wenn du das tust. Du bist nicht verführbar. Aber jeder Gläubige, und dann kommen die Gläubigen und sagen, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Stimmt es? Nö. Stimmt nicht. Wisst ihr warum? Lehrbriefe sagen, ja, die Aufrichtigkeit ist ein Teil der Waffenrüstung. Der Gürtel, das galt für Israel, für das Alte Testament. Und der Gürtel ist ja die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit. Aber jetzt sagt die Bibel, du brauchst ein Schild des Glaubens und du hast ja den Geist des Glaubens, darum kannst du das Schild des Glaubens nehmen. Du brauchst das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes, das hast du ja auch. Du brauchst den Helm des Heils, das heißt, du musst gerettet sein. Du brauchst den Brustpanzer der Gerechtigkeit, du musst laufend dich reinigen lassen durch Jesu Blut, du musst noch an den Füßen bereit sein, das Evangelium zu verbreiten. Dann bist du völlig geschützt, nicht durchs Blut Jesu. Es ist so einfach, wenn du die Bibel ganz kindlich einfach nimmst und das, was hier geschrieben steht. Aber jetzt nochmal, ganz wichtig, was nicht geschrieben steht, geht nicht. Weg. Ich sage die Russen, meine Russengeschwister, die ich hier liebe, aber ich habe Probleme mit ihnen. Ich sage, ihr dürft bei der Hochzeit keine Hände auflegen. Handauflegung kann man Schmutz übertragen. Und da macht man sich eins. Ja, Entschuldigung, da heiratet zwei, die dann körperlich eins werden. Ich will mich doch mit denen nicht eins machen, ich lege doch denen keine Hände auf. Wisst ihr, wenn ich Hände auflege, wenn ich jemand aussende, dann sagt die Bibel, dann sollst du Hände auflegen. Dann lege ich Hände auf, was sage ich dem? Ich sage, ich lege dir die Hand auf, damit glaube ich, dass du rein bist vor Gott. Du kannst mich nicht beschmutzen, wenn ich dir die Hände auflege.
Du lässt dir von mir die Hand auflegen. Damit glaubst du, dass ich dich nicht beschmutze. Und in dem Moment, wie ich dir die Hand auflege, mache ich mich mit dir eins. Ich sage, so wie du rausgehst, ich werde hinter dir stehen, wie wenn ich selber rausgehen werde. Ich identifiziere mich mit dir vollständig. Das ist Hand auflegen. Laut Bibel. Aber da, wo die Bibel nicht sagt, dass ich Hände auflegen soll, es geht nicht. Das sind nur ein paar kleine Beispiele. Ich darf auch das, was die Bibel nicht sagt, in der Gemeindearbeit nicht tun. Wisst ihr, es ist so kindlich einfach, ich sage es mal vorsichtig, wenn du das alles machen würdest, dann würde der Großteil der theologischen Fakultäten an der Bibelschule würde alle eingehen. Wenn die Gemeinde sich das selber beibringt und nur die Bibel nimmt, dann würden die alle eingehen. Das ist wie bei Pharmaindustrie, eine Frage des Geldes auch. Nicht nur eine Frage der Ideologie oder der Theologie, sondern du wirst dann erledigt. Wisst ihr, und jetzt kommt Schlusssatz. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich überlebe in der Endzeit. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich nicht verführt werde. Wisst ihr warum? Aha. Lukas 21, 36, ich glaube das. Wenn ich wache und bete und fleißig die Bibel lese, der Herr Jesus bittet, dass er mich entfliehen lässt, dann wird er mich entfliehen lassen. Wenn ich das Wort Gottes bewahre, indem ich es abwehre und keinerlei hier Manipulation Wort Gottes zulasse und wirklich das Wort Gottes ernst nehme und ernst lese und mich an die Regel halte, der Apostellehre, der Lehrbriefe, auch mit 2 und 3 Zeugen, dann werde ich nicht verführt. Und ich bin felsenfest überzeugt, jeder von euch, der das macht, wird nicht verführt werden. Und ich kann die Endzeitverführung nur überleben, durch 2 entscheidende Faktoren. Ich stehe vor dem Angesicht Jesu, vor ihm, und ich halte mich ans Wort Gottes. Vor ihm zu stehen heißt auch, sich dauernd reinigen lassen durch sein Blut, mit ihm in Ordnung zu sein, kindlich im einfältigen Glaube, ich habe den Geist des Glaubens, alles anzunehmen, und dann bin ich bewahrt. Wer kann das? Der Schwächste. Der Schwächste kann sich vor Jesu Angesicht stellen. Psychisch, der zerrütteste Mensch kann vor Angesicht Jesu gehe und es funktioniert. Der zerrütteste Mensch kann eifältig die Bibel lesen, wenn er bloß 2 Verse liest. Er muss nur das glauben, was hier geschrieben steht, dann tun. Es kann der Stärkste, es kann der Schwächste. Der Herr hat es so einfach gemacht, dass jeder überleben kann und jeder den Verführungen entkommen kann. Aber ich muss es tun. Und jetzt kommt nur eine Frage des Lebens Christi, ganz einfach. Soll ich jetzt mit den Brüdern, die das nicht so sehen oder nicht so so ein Böse sein? Nö. In Philipper 3 steht nämlich, es ist nur wichtig, dass wir das Gleiche erstreben und die gleiche Grundlage haben, das Wort Gottes. Und dann sagt er, und dann musst du warten, bis die andere es auch merken. Und dann kommen sie und sagen, bist du besser wie wir sein? Nee, im Gegenteil, wahrscheinlich schlechter. Aber ich will etwas sein, das sage ich euch ganz, ganz ehrlich, ich will einfältig sein. Dem Herr Jesus gegenüber. Ich will diese Einfalt nicht verlieren. Und der Teufel tut alles, dass ich die Einfalt verliere. Das ist nämlich sein Angriff. Aber sobald wir bei Jesus bleiben, bei seinem Wort, wird uns nichts passieren. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir danken dir. Du hast alles getan. Du hast dieses große, wunderbare, vollkommene Opfer durch das Vergießen deines Blutes im Kreuz vor Golgatha gebracht. Außerhalb von Zeit und Raum, gültig für die gesamte Zeit der Menschheit. Jeder kann sich reinigen lassen durch dein Blut. Jeder kann gerettet werden. Du hast es ohne Einschränkungen uns verheißen. Du hast so viel für uns getan. Du hast uns dein Wort gegeben, dass wir dich erkennen können. Du selber bist das Fleisch gewordene Wort. Wir beten dich dafür an. Ich habe eigentlich für mich persönlich, für meine Geschwister, nur eine Bitte. Erhalte uns in dieser wunderbare und einfache Einfalt dir, dem Lamme, gegenüber. Und ich bin tief überzeugt, das, was du in Lukas 21, 36 sagst, wird passieren. Du wirst uns entfliehen lassen. Wir beten dich dafür. Amen.